Willkommen zu unserem Weihnachtsgottesdienst heute am dritten Weihnachtstag, also zweiter Feiertag, aber wir feiern den dritten Tag heute.
Das Kommen von Jesus. Und ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht das Lied, es ging um das Lied O komm, Immanuel. Und darum geht es auch heute in diesem Gottesdienst. Und zwar werden wir es mal anders machen wie üblich. Es wird keine Predigt in dem üblichen Sinne geben, sondern wir hören einfach das Wort Gottes. Und zwar insofern, dass wir die Prophetien, die ganz alten Prophetien aus der Bibel mal alle lesen, die über das Kommen des Retters, vom Kommen des Retters handeln. Und ich habe das jetzt so in einigen Wochen immer wieder mal so vorbereitet und ich war so fasziniert davon, dass viele tausend Jahre schon vorher Gott das geplant hat. Er hat das alles geplant, dass Jesus kommen wird. Und ich hoffe, dass wir euch anstecken können, einfach nur mit dem Wort Gottes in diese Begeisterung darüber, dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten. Er ist gekommen, das wissen wir ja jetzt. Deshalb hören wir auch viele Stellen aus dem Neuen Testament, wo wir dann hören, dass sich das bestätigt hat, was schon vor vielen, vielen Jahren vorausgesagt wurde. Zunächst wollen wir eine Lobpreiszeit haben und dann kommt unser Part, wo wir lesen und hören und zwischendurch gibt es dann auch immer wieder Lieder. Ich wünsche euch, dass ihr euch alle gut drauf einlassen könnt. Und auch alle Leute, die am Video dabei sind, begrüßen wir auch herzlich. Ich hoffe, ihr habt einen guten akustischen, gute akustische Qualität. Gut, ich bete zum Anfang. Jesus, wir danken dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Und Herr, dass du das schon so vor langer, langer Zeit eigentlich von Anfang an geplant hast. Und dass wir uns heute da nochmal ganz drauf einlassen dürfen, das alles zu hören und zu staunen über deinen wunderbaren Plan. Schenk uns einfach, dass wir durch dein Wort heute berührt werden. Und dass die Freude über dein Kommen einfach nochmal neu auflebt. Trotz allem Weihnachtsrummel, den wir vielleicht sonst noch so um uns haben. Das ist das zentrale Ereignis. Und du bist unser Retter. Und wir sind voller Dankbarkeit dafür, dass du gekommen bist. Amen. Ihr seht schon, dass ich hier nicht alleine heute stehen muss und ich freue mich ganz besonders, dass ich hier Peter und Claudia dafür gewinnen konnte, mit uns, dass wir miteinander die Texte lesen. Peter wird die Texte vor allem aus dem Alten Testament lesen und Claudia aus dem Neuen Testament. Und jetzt legen wir los mit den Prophetien. Es fängt ganz, ganz früh an. Der allererste Hinweis auf einen Retter wurde bereits in der Schöpfungsgeschichte gegeben, als die Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Da hat Gott schon angedeutet, dass, als er mit der Schlange gesprochen hat, dass da jemand kommen wird. Und das hören wir uns jetzt an.
Erster Mose 3, 14 bis 15. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange. Weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen.
Und Gott sagt voraus praktisch, dass ein Nachkomme der Frau den Satan besiegen wird. Und das bestätigt sich auch nochmal im Neuen Testament.
Und zwar in Galater 4, Vers 4. Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen.
Es vergehen ein paar Jahrhunderte. Inzwischen hat sich die Erde bevölkert. Die Menschen sind gottlos geworden und böse. Gott lässt die große Flut kommen, wo ihr die Geschichten sicherlich alle kennt. Und da werden nur Noah und seine Nachkommen gerettet. Dann geht's weiter mit dem Turmbau zu Babel, wo dann die große Sprachverwirrung kommt. Und danach geht's wieder los mit Zusagen für den Retter. Und zwar, das hier soll Abraham sein. Also die Bibel berichtet, dass Abraham seine Heimat verlassen hat und ins Land Kanaan gezogen hat. Und dann hat Gott ihm eine Zusage gemacht. Die hören wir jetzt auch wörtlich aus der Bibel.
Zum einen im 1. Mose 12,3: Ich will die segnen, die dich segnen, und wer dich verflucht, den will ich verfluchen. Und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet sein. Und im 1. Mose 22,16-18 steht: Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hattest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken, sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht.
Und diese Zusage wird Abraham immer wieder gemacht. Das ist jetzt nur ein Auszug, da kann man im Genesis ganz viele Stellen finden, dass er immer wieder dem Abraham sagt, alle Völker auf der Erde sollen gesegnet sein durch dich. Und ich habe das eigentlich nie so richtig verstanden, dass das eigentlich auch schon ein Hinweis ist auf Jesus, weil der eben der Segen ist für die Völker und nicht die ganzen Menschen, die ganzen Nachkommen, sondern dieser eine Nachkomme von Abraham. Und das ist mir jetzt erst richtig klar geworden, als ich mich damit mal richtig beschäftigt habe. Und es hat mich fasziniert. Im Galaterbrief wird es auch noch mal bestätigt, was dem Abraham zugesagt wurde. Das hören wir jetzt auch.
Und zwar in Galater 3, die Verse 7-8. Die Heilige Schrift wies bereits auf die Zeit hin, in der Gott auch die Völker wegen ihres Glaubens annehmen würde. Gott hat Abraham diese gute Botschaft schon vor langer Zeit verheißen, als er sagte: Alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segenanteil erhalten, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat.
Und es geht weiter mit den Nachkommen von Abrahams. Der Sohn Isaak hat auch eine Zusage gekriegt, die in die gleiche Richtung geht.
Im 1. Mose 26,3-4: Ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben und so den Eid erfüllen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Ich will deine Nachkommen so zahlreich werden lassen wie die Sterne am Himmel und will deine Nachkommen alle diese Länder geben, und in deiner Nachkommenschaft sollen alle Völker der Erde gesegnet werden.
Und der Isaak gibt diesen Segen an Jakob weiter, an seinen Sohn, und Gott bestätigt es dem Jakob nochmal in einem ganz besonderen Ereignis, das ihr wahrscheinlich auch alle kennt.
1. Mose 28,12-14: Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr, und er sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaak. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden.
Das waren jetzt alles die Prophetien für Abraham und seine Nachkommen. Und so ganz klar erkennbar ist ja da noch nicht, dass es sich um Jesus handelt. Aber jetzt kommt Bileam ins Bild. Das ist dieser Seher aus dem Land Moab, der von dem König den Auftrag, von seinem König aus Moab den Auftrag bekommen hat, Israel zu verfluchen. Und auf diesem Bild macht er was ganz anderes. Er segnet Israel, weil Gott ihm das gezeigt hat. Und er hat dann noch eine ganz spannende Zusage gemacht, die auch vielleicht vielen von uns gar nicht so richtig bekannt ist. Er gibt einen Hinweis darauf, wer zum Segen wird für die Völker. Das hören wir uns jetzt auch an. Muss der Peter schon wieder antreten?
Im 4. Mose 24, 15 bis 17a steht: Dies sagt Bileam, der Sohn Beors. Dies sagt der, dem Gott die Augen öffnet, der Gottes Worte hört und den Höchsten kennt. Der Allmächtige gibt ihm Visionen und er fällt zu Boden und sieht verborgene Dinge. Ich sehe jemanden in weiter Ferne, noch ist er nicht da, aber ich kann ihn schon erkennen. Ein Stern steigt auf bei den Nachkommen von Jakob, ein Zepter erhebt sich in Israel.
Das ist ja schon total erstaunlich, dass dieser Bileam, der gar kein Israelit ist, von Gott sowas Klares hört. Jetzt gehen wir wieder zum Neuen Testament. Dort hat sich bestätigt, dass also Jesus von Abraham, Isaak und Jakob abstammt. Wir lesen jetzt mal einen kurzen Auszug aus dem Stammbaum von Jesus aus Matthäus 1.
Und da steht: Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak. Isaak war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Juda und seinen Brüdern. Von Abraham bis König David sind es insgesamt 14 Generationen. Von David bis zum babylonischen Exil wiederum 14. Und noch einmal 14 Generationen nach dem babylonischen Exil bis zu Christus.
Also es ist unglaublich, wie viele Hunderte und Tausende von Jahren da vergangen sind und es zieht sich durch die Prophetien. Es wird auch ganz klar in der Bibel gesagt, dass der Messias aus dem Stamm Juda stammt. Und er wird ja auch im Neuen Testament dann als Löwe von Juda bezeichnet. Und es wird auch schon vom Stammvater Jakob am Ende seines Lebens vorhergesagt, als er seine Söhne segnete, hat er für jeden Sohn einen einzelnen Segen ausgesprochen. Und dem Juda hat er Folgendes gesagt:
Juda, dich lieben deine Brüder. Du bezwingst deine Feinde und wirst von allen Söhnen deines Vaters verehrt. Mein Sohn, du bist wie ein junger Löwe, der gerade seine Beute gerissen hat. Majestätisch legt er sich daneben. Wer würde es wagen, ihn zu stören? Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen.
Und in der Offenbarung 5, Vers 5 steht: Doch einer von den Ältesten sagte zu mir: Weile nicht, einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine 7 Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David.
Ja, und da sind wir schon beim König David. Das wird ja ganz oft in der Bibel erwähnt, dass Jesus ein Nachkomme von David ist. Das sagt der Prophet Jeremia und der Prophet Jesaja. Wir lesen da jetzt zwei Texte dazu aus Jeremia und Jesaja und den einen haben wir am Heiligabend schon gelesen, aber ich finde, der muss hier einfach mit rein. Deshalb heute nochmal.
Jeremia sagt: Es kommt die Zeit, da werde ich einen König aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen lassen, den man wirklich als gerecht bezeichnen kann. Er wird weise regieren und in seinem Land auf Recht und Gerechtigkeit sorgen. Und Jesaja schreibt: Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieh dein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel.
Auch im Neuen Testament gibt es noch mal einen Hinweis auf die Abstammung von David. Das ist mir auch so gar nicht mehr bewusst gewesen. Und zwar als der Engel der Jungfrau ankündigt, dass sie einen Sohn gebären wird. Das soll die Jungfrau sein. Und Claudia liest den Text.
Und zwar steht das in Lukas 1, Verse 32 und 33. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören.
Ja, und jetzt sind wir schon etwas weiter bei den Prophetien, wo es darum geht, dass eine Jungfrau ein Kind gebären wird, was ja, glaube ich, sonst noch nie, was ganz Einmaliges ist. Das hören wir bereits auch im Jesaja.
In Kapitel 7, Vers 14 steht, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns.
In diesem Lied, da spüren wir auch was von dieser Sehnsucht, die das Volk Israel gehabt hat, nach diesem Retter. Ich glaube, die haben sich den aber ganz anders vorgestellt, so als ein König, der alle befreit und der das Land der Frieden stiftet. Aber dieser Friede, ja, der lässt noch ein bisschen, dieser äußere Friede lässt noch ein bisschen auf sich warten. Wer über den Friedefürst was hören will und am Samstag nicht da war, der kann sich gerne die Predigt von der Birgit anhören. Das war exzellent zu diesem Thema Friede. Wir gehen jetzt weiter. Wir sind jetzt im Neuen Testament bei der Jungfrau Maria angelangt und wollen uns natürlich die Geschichte nicht entgehen lassen, wo sie von einem Engel die Botschaft bekommt, dass sie ein Kind gebären wird.
Wenn jemand mitlesen möchte, in Lukas 1, 26 bis 36. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden.
Und dann hören wir noch den Bericht, wie der Engel zum Josef spricht, damit der auch Bescheid weiß, um was es da geht.
Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. Und so überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, das heißt, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfülle, was der Herr durch seine Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria.
Es ist ja schon erstaunlich, dass Maria und Josef sofort ein Ja hatten dazu, dass das so geschieht, wie es der Engel ihnen gesagt hat. Ich vermute, dass dieser Engel in einer derart göttlichen Autorität aufgetreten ist, dass sie irgendwie gewusst haben, gespürt haben, das ist jetzt Gott, der da mit uns spricht. Und sie gehorchten ihm. Und dafür dürfen wir heute immer noch sehr, sehr dankbar sein. Der Josef hätte ja auch die Maria verstoßen können, weil das in der damaligen Zeit natürlich total unmöglich war, vor der Hochzeit schwanger zu sein. Es waren ganz andere Zeiten und weiß nicht, sie hätte da sogar umgebracht werden können. Und das alles hat alles Gott so vorbereitet, dass es eben so gekommen ist, wie Gott es wollte. Und das fasziniert mich. Es wird auch berichtet davon in der Bibel, schon im Alten Testament, 700 Jahre vor der Geburt Jesu, dass der Ort, wo er geboren wird, Bethlehem sein wird.
In Micha 5,1 lesen wir: Du, Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter der großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja, bis in die Urzeit.
Und im Neuen Testament bestätigt sich das.
Und zwar in Matthäus 2, Vers 1. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren.
Eine andere Prophetie ist auch eingetreten. Es sind hier leider nur zwei, aber es waren drei Könige. Weise Männer werden ihn anbeten, heißt es in einem Psalm von der Salomo. Den wollen wir auch mal uns anhören. Also ein Abschnitt daraus. Psalm 72.
Die Könige des Westens, aus Tarsis und von den Inseln, werden ihm Tribut zollen. Die Könige des Ostens, aus Saba und Seba, werden ihm Gaben bringen. Alle Könige werden vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Der Name des Königs soll für immer bestehen, soll bleiben, solange die Sonne scheint. Durch ihn sollen alle Völker gesegnet sein und alle sollen ihn loben.
Und im Matthäus-Evangelium hören wir dann diese Geschichte der Sterndeuter aus dem Morgenland.
Und zwar in Matthäus 2. Vers 2 und 8 bis 12. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus dem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Herodes sagte zu ihnen: Geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern, und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Darüber dürfen wir uns freuen. Es gab dann noch nach seiner Geburt eine Zeit, wo es schwierig wurde. Der König Herodes hatte ja erfahren davon, dass da ein König angeblich geboren werden sollte. Und er hatte natürlich große Sorge, was das werden soll. Und vorsorglich hat er alle Kinder in Bethlehem, alle Kleinkinder umbringen lassen. Und auch das ist prophezeit worden. Es war mir auch noch nicht bekannt oder nicht so klar im Kopf, dass es der Jeremia bereits prophezeit hatte.
Ja, er schreibt in 31,15: So spricht der Herr, Schrei ertönt in der Stadt Rama. Überall hört man bitteres Klagen. Rachel weint um ihre Kinder, sie will sich nicht trösten lassen, denn ihre Kinder wurden ihr genommen.
Und in Matthäus 2, die Verse 16 bis 18 steht: Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten. Er ließ in Bethlehem und Umgebung alle Jungen, die 2 Jahre oder jünger waren, umbringen. Denn nach den Angaben der Sterndeuter musste das Kind in diesem Alter sein. Auf diese Weise erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Jeremia vorhergesagt hatte.
Aber Gott war natürlich auf der Hut und hat durch einen Engel Maria und Josef die Botschaft gegeben, dass Jesus in Gefahr ist. Und so konnten sie flüchten. Und dann sind sie nach Ägypten geflüchtet. Auch das ist im Hosea bereits vorhergesagt worden. Wir lesen aber nicht die Stelle vom Hosea, weil das nur eine Erwähnung ist. Wir lesen gleich das, was im Matthäus steht dazu.
Und zwar in Matthäus 2, 13 bis 15. Nachdem die Sternedeuter fortgezogen waren, kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef und befahl ihm: Steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir etwas anderes sage, denn Herodes lässt das Kind suchen und will es umbringen. Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Dort blieben sie mit Jesus bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch seinen Propheten angekündigt hatte: Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen.
Jetzt kommt noch aus einem anderen Evangelium eine andere Geschichte, die vermutlich davor stattgefunden hat, weil er dann in Ägypten war, Jesus. Die Maria und Josef sind mit Jesus zum Tempel gegangen, das war so üblich, wo sie einfach den Segen empfangen wollten. Und mich hatte diese Geschichte fasziniert, mich einfach, dass es dort einen alten Propheten gibt, der auf Jesus gewartet hat. Und diese Geschichte möchte ich euch jetzt noch vorlesen. Hab schon, ja. Lukas 2, Vers 25 bis 38. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft von Jesus Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast, Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria: Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden, und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die größte Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Das ist so ein Hinweis schon wieder auf das, was mit Jesus noch passieren wird. Im Tempel befand sich auch Hanna, eine Prophetin. Sie war eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser und schon sehr alt. Hanna war eine Witwe. Ihr Mann war nach nur 7 Jahren Ehe gestorben. Jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Als Simeon mit Maria und Josef sprach, ging sie vorbei und begann Gott zu loben. Allen, die auf die verheißene Erlösung Israels warteten, erzählte sie von Jesus. Also diese Hanna hat auch gewusst, wer da in den Armen vom Simeon liegt, dass das dieser verheißene Retter ist. Diese Geschichten begeistern mich. Ja, Gottes Plan hat sich erfüllt mit allen Zusagen und Fakten, die eingetreten sind und vor vielen, vielen Jahren schon vorhergesagt worden sind. Der Erlöser war praktisch schon vor der Schöpfung da. Er hat ja mitgewirkt bei der Schöpfung. Er kam als Kind auf die Welt und er ist der, der uns mit Gott versöhnt hat. Und ich lese noch eine Stelle aus dem Kolosserbrief, wo Paulus das so wunderbar zusammengefasst hat. Besser kann ich das auch nicht ausdrücken. Kolosser 1, ab Vers 15. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst längst schon vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Dazu ist er gekommen. Und Gott hat es von langer Hand geplant. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert mit so viel Bibelstellen, aber ich fand es mal total wichtig, auch mal diese ganze Linie von, wir sind vom ersten Mose bis zur Offenbarung durchgegangen und überall steht was über diesen Retter. Ich lade euch jetzt ein, miteinander, dass wir miteinander beten, wer es auf dem Herzen hat, einfach Jesus einen Dank zu sagen oder was auch immer in eurem Herzen jetzt da ist, habt ihr jetzt die Gelegenheit. Jesus, danke für alles, was du für uns getan hast, dass du da bist, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir dein Wort haben, wo wir so viel drin finden können, was uns aufbaut und was uns Kraft gibt. Auch diese Prophetien, die sich erfüllt haben. Und ja, mach uns neugierig auf andere Prophetien, die du auch da hineingestellt hast, dass wir da auch mehr und mehr uns damit beschäftigen und auch mit dem, was du uns persönlich zusagst. Lass uns da immer mehr hineinfinden, auch in diese tieferen Ebenen in der Beziehung zu dir. Danke, dass du wirklich real da bist und dass du unser Retter bist und auch der Retter Israels, auch wenn viele in diesem Volk das noch nicht verstanden haben. Und so möchte ich auch jetzt für Israel beten, dass sie erkennen, wer du bist und dass du bereits alles vollbracht hast, worauf sie noch warten. Bitte dich, dass du vielen, vielen noch die Augen öffnest. Auch in unserem Land, den vielen Menschen, die dich nicht kennen und die irgendwie jetzt Weihnachten gefeiert haben, ja, irgendwie ohne dich. Und wir danken dir, dass wir mit dir Weihnachten feiern dürfen und dass wir an dieser Weihnachtsfreude wirklich teilhaben dürfen. Amen.